Herzlich willkommen bei Alles wird gut. Geschichten aus den kommenden Tagen. Unsere heutige Episode heißt Proxima. Die Vorsichtigen überleben. Das hat mein Vater immer gesagt. Sergius war nicht besonders vorsichtig. Das war wohl seine einzige Schwäche, soweit ich es übersehen konnte. Er war immer ein bisschen besser als ich. Manchmal nur eine Nuance, aber immer einen Tick besser. Da konnte ich machen, was ich wollte. Aber jetzt, in diesem Moment, in dieser Situation, ich an einem Türrahmen gekauert, im Halbdunkel verborgen, er in ein paar Meter Entfernung an einem Tisch sitzend, ebenfalls im Halbdunkel, aber klar erkennbar. In dieser Situation wusste ich, dass er verloren hatte. Ich zückte mein Handy und wartete noch auf den richtigen Moment. Man hatte ihm gerade sein Essen serviert. Er lehnte sich zurück, nippte an seinem Weißwein und betrachtete genüsslich das dampfende Schnitzel auf seinem Teller. Ich lehnte mich etwas zur Seite, damit ich einen besseren Bildausschnitt bekam. Wichtig war, dass das Logo des Restaurants auf der Fensterscheibe hinter ihm gut zu erkennen war. Dieser Laden war nicht nur in einschlägigen Kreisen bekannt. Ich wartete ab und zwang mich zur Ruhe, obwohl ich das Zittern meiner Hände nicht ganz abstellen konnte. Im Laden war es relativ dunkel, wie gesagt, aber mein Handy hatte die beste Kamera, die es zu der Zeit auf dem Markt gab. Allzu lange musste ich aber nicht warten. Gierig zerschnitt er das Schnitzel und trennte sich einen ersten Bissen ab. Als die Gabel fast seinen Mund erreicht hatte, drückte ich ab. Ich schaute sofort nach. Es war kein hervorragendes Foto, etwas unscharf an den Rändern, aber es würde reichen. Ich zog mir meine Kapuze übers Gesicht, setzte mir meine Sonnenbrille auf und huschte aus dem Laden. Er hatte mich nicht erkannt, hatte mich nicht beachtet. Hatte nur Augen für sein dampfendes Stück Fleisch. Echtes Fleisch. Erst nach etwa 100 Metern nahm ich mein Handy wieder aus der Tasche und stellte das Bild ins Netz. Ich wusste, dass Millionen von Usern in jeder Sekunde Sergius Namen suchten und hatte mit einer schnellen Reaktion gerechnet. Der Shitstorm, der schon nach wenigen Minuten einsetzte, war allerdings derart heftig, dass er meine kühnsten Erwartungen noch übertraf. Sergius, einer der Hoffnungsträger der Menschheit, das Idol der Jugend, der feuchte Traum unzähliger schmachtender Mädels, trank nicht nur Wein in aller Öffentlichkeit, an sich schon schlimm genug, nein, er aß Fleisch, echtes Fleisch. Die wütenden Kommentare waren schon nach einer Stunde kaum noch zu überblicken. Sergius war innerhalb weniger Minuten zu einem derartigen Hassobjekt geworden, dass er jeden Vergleich mit Hitler oder Mussolini standgehalten hätte. Auf dem Weg nach Hause las ich noch einige Kommentare, die sich auf das Schicksal des armen, unschuldigen Kalbes bezogen. Die Mehrheit der Community war der Meinung, dass es sich um ein Wiener Schnitzel handelte, ehe ich mein Handy wieder in die Tasche gleiten ließ. Ich hatte genug. Zu Hause warf ich mich erschöpft aufs Bett. Ich war müde, schließlich war es schon 10:30. In den letzten 6 Jahren hatte ich stets um 9 das Licht gelöscht und war um 5:30 wieder aus den Federn gehüpft. Schlafen konnte ich trotzdem noch nicht. Nach einer halben Stunde nahm ich einen kräftigen Schluck aus meiner mit Wodka versetzten Milchflasche. So musste man in unserer Situation Alkohol konsumieren, heimlich, zu Hause und selbst dort noch getarnt. Man musste jederzeit damit rechnen, dass auch noch der Müll von Journalisten untersucht wird. Natürlich tat Sergius mir leid. Ich war wahrscheinlich einer der wenigen, die seinen Verlust wirklich nachvollziehen konnten. Ich hatte auch lange mit mir gerungen, allerdings auch nicht allzu lange. Denn auch ich wusste, was ich schon in diese Sache investiert hatte. Der Wodka tat seine Wirkung, aber ehe ich einschlief, zog noch einmal alles an mir vorbei. Die letzten 6 Jahre, die Ausbildung, das Casting. Mir wurde bewusst, was für ein unheimliches Glück ich gehabt hatte. Erwarte nicht zu viel, aber versuche das Unmögliche, hatte mein Vater immer gesagt. Und ich hatte das Unmögliche probiert. Und es hatte geklappt. Fast. Mehr als scheitern kann man nicht. Auch das hatte mein Vater gesagt, und mit dieser Einstellung hatte ich mich bei der ESA beworben. Die Wahrscheinlichkeit war nicht sehr hoch. 42.000 Bewerber bei 30 offenen Stellen. Aber ich ging ja kein Risiko ein. Mehr als ablehnen konnten sie mich nicht. Ich wurde nicht nur genommen, sondern es stellte sich schnell heraus, dass ich ganz gut in den Laden hineinpasste. Mein größter Trumpf war meine Leidensfähigkeit. Ich wusste von vornherein, dass meine Chance, jemals zu den Sternen zu reisen, äußerst minimal war. 1 zu 12 Millionen, wie ich einmal mit meinem Vater zusammen grob ausgerechnet hatte. Da war ich allerdings 9 Jahre alt und hatte eine Rechenschwäche, die ich mit brutaler Nachhilfe und eisernem Training überwinden konnte. Aber ich wusste auch, dass das einzig lohnende Ziel meines Lebens war. Sollte ich scheitern, würde ich schon irgendwie zurechtkommen, würde ein normales, leidenschaftloses Leben führen, wie die meisten anderen Menschen. Aber ich hätte es versucht. Mir war aber klar, dass es eine Sache gab, die ich mir nie verzeihen würde, nämlich, dass ich scheitern würde, weil ich mich nicht genügend angestrengt hätte. Also ertrug ich alles, klaglos, quälte meinen Körper bis zum Letzten, holte alles aus ihm heraus. Was auch nur irgendwie ging, war folgsam, beflissen, verletzte auch nicht die kleinste Regel, legte eine Eifrigkeit an den Tag, die mich selbst immer wieder überraschte. Stellte alles Persönliche zurück, funktionierte wie ein Uhrwerk, war der Traum aller Ausbilder und trotzdem reichte es nicht. Naja, eigentlich reichte es zunächst schon. Als die Expedition geplant wurde, kam ich in die Castings. Der finanzielle Aufwand war natürlich enorm und die ESA kam nicht umhin, eine enge Kooperation mit verschiedenen Fernsehsendern einzugehen. Die erste bemannte interstellare Expedition der Menschheit, das schrie natürlich nach mannigfaltiger Vermarktung. 20 Astronauten wurden ausgewählt, 10 Männer und 10 Frauen. 8 würden rausfliegen, 6 würden fliegen, weitere 6 würden die Ersatzcrew bilden. Und ich war dabei. Von einem Tag auf den anderen wurde ich zu einer öffentlichen Figur. Zum Glück musste ich mein Privatleben nicht besonders abschotten. Ich hatte überhaupt keins. Und überraschenderweise spielte ich auch dieses Spiel gut mit. Die Kamera wurde mein Freund. Ein sanftes Lächeln umspielte stets meine Lippen. Meine Hand war stets bereit zu einem fröhlichen Winken. Ansonsten versuchte ich aber nicht besonders stark aufzufallen. Wer auffällt, kann auch polarisieren. Behutsam überstand ich jede Aussonderung und gehörte schließlich zu den letzten 12. Ab da wurde der Kampf aller gegen alle zu einem Duell. Nun entschied sich nämlich, wer zur Stamm- und wer zur Ersatzcrew gehören sollte. Und da kam Sergius ins Spiel. Wir hatten eine ähnliche Qualifikation. Bewarben uns beide um den Posten des psychosozialen Koordinators und er drohte, zu dem Felsen zu werden, an dem all meine Träume auf der Zielgeraden doch noch zerschellen sollten. Die Aufgaben, die uns im Casting gestellt wurden, waren teilweise lächerlich und sagten nichts über unsere tatsächliche Qualifikation aus. Aber darauf kam es nicht an. Schließlich hatten die Zuschauer das letzte Wort und die achteten auf ganz andere Dinge. Sympathie war wichtig, Lockerheit und ein gewisser Esprit. Und ich musste leider ernüchternd feststellen, dass Sergius mir in diesem Ding einfach überlegen war. Stundenlang hatte ich mein Lächeln vor dem Spiegel optimiert, aber es half alles nichts. Er war von seiner Grunderscheinung her einfach schwungvoller. Er wirkte lässiger, souveräner und ich muss es leider sagen, liebenswürdiger. Das Schlimme war, auch ich fand ihn sympathischer als mich selbst. Ich konnte die Zuschauer verstehen, die ihn wählen würden. Und sie würden ihn wählen, da war ich mir sicher. Ich wusste aber auch, was mein Vater in dieser Situation sagen würde. Jedes System und jeder Mensch hat eine Schwachstelle. Das Problem war nur, sie zu finden. Leider stand ich dermaßen unter Beobachtung und war zeitlich so eingebunden, dass ich es mir kaum erlauben konnte, ihn regelmäßig zu beschatten. Dann kam mir Josefa zu Hilfe. Ausgerechnet Josefa. Denn zunächst sah ich sie eigentlich eher als Problem. Nicht unbedingt in Bezug auf das Casting. Wir standen nicht in Konkurrenz zueinander. Sie bewarb sich um den Posten des ersten Piloten. Das Problem war die eigenartige Sympathie, die sie für mich im Laufe der Zeit entwickelte. Nicht, dass ich sie ermutigt hätte, das kann man nicht sagen. Gut, sie sah ganz gut aus und unter anderen Umständen wäre ich vielleicht nicht abgeneigt gewesen. Obwohl, vielleicht doch. Sie hatte einfach eine laute, polternde Art. Ein bisschen wie ein Elefant im Porzellanladen. Der Typ Mensch, der erst spricht und dann denkt, wenn überhaupt. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen kam sie bei den Zuschauern ganz gut an. Eines Abends, nach einer besonders anstrengenden Show, eskalierte die Situation. Ich war völlig erledigt und wollte nur noch nach Hause und mir mein festgefrorenes Grinsen aus dem Gesicht waschen. Als sie mich an einen der geheimen Hinterausgänge, die wir stets benutzten, um nicht den Journalisten und Fans in die Hände zu fallen, abpasste. Sie müsse mit mir reden, flüsterte sie mir verschwörerisch zu. Und dort, in einem kleinen Hinterhof, im Schatten eines Müllcontainers, gestand sie mir ihre Liebe. Sie sagte, ich liebe dich. Nicht etwa, ich finde dich sympathisch oder lass uns doch mal was trinken gehen oder ich bin irgendwie scharf auf dich. Nein, sofort in die Vollen, sofort die große Liebe. Das war ihre Art. Keine Zwischentöne, sofort die ganze Breitseite. Mein Grinsen, das ich normalerweise immer erst ablegte, wenn ich meine Haustür hinter mir zufallen ließ, erstarb. Denn ich überlegte sofort fieberhaft, was ich dazu sagen sollte. Sie einfach abzuweisen könnte fatale Folgen haben. Bei ihrer Impulsivität könnte ihre Liebe schnell in Hass umschlagen und sie könnte mich aus Rache der sexuellen Belästigung bezichtigen. Die schärfste Waffe einer Frau heutzutage. Egal wie aus der Luft gegriffen oder an den Haaren herbeigezogen so ein Vorwurf auch immer sein sollte, ich wäre sofort erledigt. Denn die weiblichen Zuschauer und wahrscheinlich auch ein Großteil der männlichen würden ihr erst einmal glauben. Ich würde die kommenden Monate damit zubringen, meinen Namen wieder reinzuwaschen, während die anderen ohne mich ins All aufbrechen. Das Ergebnis meines Kampfes, meine Rehabilitation, würde dann niemanden mehr interessieren. Keinen beschissenen, verschlafenen Hund würde das noch hinter irgendeinen Ofen hervorlocken. Also zwang ich mich wieder zu lächeln. Ich schaute in ihre erwartungsvollen, stechend grünen Augen und wollte sagen, du kennst mich doch gar nicht. Während des Castings haben wir kaum 3 private Sätze miteinander gewechselt. Du kennst weder die Größe meines Schwanzes noch meine Fähigkeiten als Liebhaber. Du weißt nicht, ob ich schnarche oder schlafwandle oder ob ich mich morgens beim Frühstück hinter einem Bildschirm verschanze. Du kennst nur mein von den Scheinwerfern gebratenes Casting-Ich, das in diesem lächerlichen, verschwitzten, neongrünen Schoßkafander klebt. Wie kannst du mich plötzlich lieben? Was soll der Scheiß? Aber ich sagte gar nichts. Ich lächelte, umarmte sie und drückte ihr einen Kuss auf den Mund, den sie mit gieriger, aber merkwürdig labbriger Zunge erwiderte. Sie wollte gar nicht mehr aufhören zu küssen. Mindestens 2 Stunden verbrachten wir hinter dem Müllcontainer, ehe ich mich endlich sanft loseisen konnte. So begann meine Affäre mit Josefa. Zum Glück sah sie ein, dass wir äußerst vorsichtig sein mussten. Auch ihr war bewusst, dass so eine Beziehung für Irritationen bei den anderen Teilnehmern und in der Öffentlichkeit sorgen konnte. So professionell war sie dann doch. Kein Wunder, sonst wäre sie auch wohl kaum so weit gekommen. So trafen wir uns höchstens einmal die Woche nach sorgfältiger Planung, maskiert, Leute mit Mundschutz fielen immer noch nicht sonderlich auf, in verschwiegenen Hotels. Vor den ersten Treffen leerte ich stets eine halbe Flasche meiner Wodka-Milch, aber im Lauf der Zeit wurde ich etwas lockerer. Man gewöhnt sich an alles. Ich hatte die Situation nicht nur gemeistert und war Herr der Lage geblieben, ich sollte auch noch in unerwarteter Weise davon profitieren. Denn auch wenn ich es nie erwähnte, wusste Josefa natürlich von meinem Konkurrenzverhältnis zu Sergius und meinen schlechten Chancen. Blöd war sie nicht. Und so war sie es, die mir den entscheidenden Tipp gab. Ich hatte die Fliege schon erschlagen, bevor mir bewusst wurde, dass ich eine Klappe in der Hand hielt. Ich bohrte nicht nach. Woher sie die Information hatte, wollte ich gar nicht so genau wissen. Sie hatte ihre Verbindung, da war ich mir sicher. Sie hatte eine natürliche, sympathische Ausstrahlung, nicht so eine antrainierte wie ich. Und die öffnete ihr Türen, die mir wohl für immer verschlossen bleiben würden. Der Rest war eigentlich reine Formsache. Das dachte ich zumindest. Bei der nächsten, der letzten Castingshow, glich Sergius einem Häufchen Elend. Das Timing war perfekt gewesen. Die allgemeine Empörung der Community hatte sich noch kaum abgeschwächt. Niemand, weder der Moderator noch die anderen Teilnehmer, erwähnten die Problematik auch nur mit einem Wort. Das brauchten sie auch nicht. Sie stand im Raum wie der berühmte blaue Elefant. Sergius trat die Flucht nach vorne an, quetschte sich in seiner Schlussrede noch ein paar Tränen ab und bereute seine Verfehlung zutiefst. Er tat dies gekonnt, aber ich machte mir keine Sorgen. Die Zuschauer und die Community geben niemandem eine zweite Chance. Und wie soll denn auch jemand wie er, der mit augenscheinlichem Genuss Leichenteile isst, die Menschheit im All repräsentieren? Eigentlich konnte er froh sein, dass man ihn noch in der Reserve-Crew beließ. Die Schlussreden der anderen boten nichts Überraschendes. Meine eigene Rede hatte ich wochenlang vorbereitet. Da saß jedes Wort. Ich konnte sie im Schlaf mit der perfekten Intonation herunterbeten. Als ich dann endlich dran war, wusste ich, dass dies mein letzter relevanter öffentlicher Auftritt sein würde. Ich wusste, dass ich nach der letzten Abstimmung nie wieder diesen schmierigen Moderator, den ich mit der Nennung seines Namens nicht würdigen möchte, anlächeln und ihn für seine bescheuerten Fragen loben musste. Wie immer funktionierte ich wie ein Uhrwerk, sprach langsam und eindringlich, nicht zu laut und nicht zu leise, achtete auf die perfekte Betonung und legte an den richtigen Stellen dramatische Pausen ein. Ich sprach von meinem großen Traum, der zugleich der Traum der gesamten Menschheit war, sprach von der großartigen Gelegenheit, neue Erkenntnisse zu gewinnen, vielleicht sogar außerirdisches Leben zu entdecken, vielleicht sogar die Einsamkeit der Menschen in diesem ungeheuer großen Universum zu beenden. Ich lobte meine Mitstreiter, betonte aber auch, dass wir nicht so wichtig waren, dass ich nicht so wichtig war, dass es nicht so wichtig war, wer fliegen würde, sondern dass es viel wichtiger war, dass wir alle zusammenarbeiten, dass wir alle gemeinsam diese unerhört inspirierende Mission verwirklichen. Ich war nur ein kleines Rädchen im Getriebe, aber ich würde alles tun, um meine Aufgabe zu erfüllen. Ich dankte für das Vertrauen und war mir der großen Verantwortung durchaus bewusst. Ich war die Bescheidenheit in Person. Sowas kommt immer gut an. In dem letzten Teil meiner Rede dankte ich noch meinen Unterstützern, als ich plötzlich unterbrochen wurde.
Dankst du auch deinem Vater?
Die Stimme kam aus den Reihen der anderen 11 Bewerber, die in einem Halbkreis um mich herum standen. Einer von ihnen war einen Schritt nach vorne getreten. Es war Curtis. Ich war völlig perplex. So etwas war noch nie vorgekommen. Ich atmete tief durch und überlegte einen Sekundenbruchteil, ob ich ihn einfach ignorieren, den lächelnden Blick starr auf die Zuschauer richten und mit meiner Rede fortfahren sollte. Schließlich drehte ich mich dann doch zu ihm um. Auch die anderen wirkten überrascht und starrten ihn an. Jemanden bei seiner Rede zu unterbrechen, das gehörte sich einfach nicht. Curtis stand dort mit verschränkten Armen, einen zur Seite geneigten Kopf und einem herausfordernden Blick und wartete auf eine Antwort. Die Spannung war förmlich zu greifen, selbst die Zuschauer hielten den Atem an. Ich musste etwas sagen, und zwar schnell. »Natürlich danke ich meinem Vater«, sagte ich fahrig. »Er hat mich zu dem gemacht, was ich bin.« Ich musste Zeit gewinnen, in meinem Hirn ratterte es. Ich versuchte in Sekundenbruchteilen alle Informationen abzurufen, die ich über Curtis gespeichert hatte. Was hatte er vor? Er war Astrobiologe und bewarb sich als medizinischer und immunologischer Koordinator. Er hat nie den Kontakt zu mir gesucht oder sich sonst wie in den Vordergrund gedrängt. Wir standen nie in Konkurrenz zueinander, hatten weder Reibungs- noch Berührungspunkte.
»So, so, du dankst also deinem Vater«, sagte er süffisant. Wahrscheinlich hatte er lange für diesen Auftritt geübt. »Und warum behauptest du dann, dass er tot ist?«
Ich konnte mich nicht sehen, aber ich war bestimmt kreidebleich geworden. Zugleich wurde mir kotzübel. Ich klammerte mich an das Rednerpult und atmete tief durch. Fast wurde mir schwarz vor den Augen. Ich war nicht in der Lage, ein Wort herauszubringen. In der Zwischenzeit hatte sich der Moderator von seiner Überraschung erholt und stellte sich demonstrativ neben Curtis. »Was sagst du dazu, Boris?« blaffte er mich mit gekünstelter Empörung an. Als Fernsehprofi witterte er natürlich einen Aufreger. Schließlich war die Sendung trotz der Sache mit Sergius bisher relativ spannungsarm verlaufen. Ich sagte immer noch nichts, diesmal aber aus Vorsicht. Ich hatte mich wieder etwas gefangen und mir wurde bewusst, dass ein falsches Wort alles zerstören konnte. Ich brauchte einfach mehr Zeit, um zu überlegen.
»Willst du Curtis nicht antworten?« setzte der Moderator nach. »Weißt du, warum er nicht antworten will?« sagte Curtis. »Weil er sich schämt. Uns erzählt er, dass sein Vater gestorben ist. Und in Wahrheit hat er ihn einfach in ein Altersheim abgeschoben. Wahrscheinlich, weil er ihm zu unbequem geworden war. Meinst du, dass so jemand die Menschheit repräsentieren sollte?«
Das Schlimme war, dass er recht hatte. Mein Vater war tatsächlich noch höchst lebendig, allerdings nur körperlich, denn sein Geist hatte sich zunehmend verwirrt. Als das mit den Castings losging, hatte ich einfach keine Zeit mehr, mich um ihn zu kümmern. Mein Vater wusste oft nicht mehr, was er sagte. Ich wollte nicht, dass die Journalisten ihn über mein Leben ausquetschen. Das Risiko, dass er sich dabei verplapperte, erschien mir zu groß. Also habe ich ihn für tot erklären lassen. Es gab sogar einen Totenschein und eine Sterbeurkunde und ihn unter falschen Namen in einem Pflegeheim untergebracht. Die Anwälte und Ärzte zu besprechen, war ein teurer Spaß, aber die Papiere waren wasserdicht, dachte ich zumindest. Mir war schleierhaft, wie Curtis das herausgefunden hatte. Aber das war nur ein Nebengedanke. Wichtiger war herauszufinden, was er vorhatte. Wollte er sich profilieren? Das konnte aber auch nach hinten losgehen. Das Denunziantentum war in der Community zwar sehr verbreitet, war sogar eines ihrer Wesensmerkmale, der Denunziant selber verschaffte sich mit seinem Tun aber nicht unbedingt immer Sympathiepunkte. Das war ein zweischneidiges Schwert und meiner Einschätzung nach lagen seine Chancen, gewählt zu werden, nicht so schlecht, dass er sich zu riskanten Manövern hätte hinreißen lassen müssen. Ich musste endlich etwas sagen, nahm mir aber noch die Zeit, meinen Blick über die Gesichter der anderen Bewerber schweifen zu lassen. Alle hatten einen ehrlich überraschten Ausdruck, mit einer Ausnahme, Sergius. Der nun heute wirklich keinen amüsanten Abend verblebte, betrachtete Curtis und lächelte. War er nur froh, dass sein Konkurrent in Schwierigkeiten kam und er also hoffen konnte, dass seine Chancen wieder stiegen? Nein, da war noch etwas anderes in seinem Blick. Er war ihm nicht nur dankbar, er bewunderte ihn, begehrte ihn. Und da war nichts Überraschtes. Er war eingeweiht. Er hatte gewusst, was passieren würde. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Josefa und ich waren nicht das einzige Paar, das sich gebildet hatte. Waren auch all die anderen schon untereinander verbandelt? Wie auch immer, über meine Blindheit konnte ich mich auch später noch ärgern. Nun wusste ich wenigstens Bescheid. Und ich wusste, was jetzt zu tun war. Es würde eng werden, aber es war noch nicht alles verloren. Curtis und den Moderator links liegen lassend, wandte ich mich direkt an das Publikum. »Ja, ich gebe es zu«, sagte ich mit fester Stimme. »Man könnte den Eindruck haben, dass ich meinen Vater verleugne.« Meine Stimme wurde noch fester. »Aber das stimmt nicht. Ich wollte ihn schützen. Er ist schwer krank. Zu viel Aufregung könnte ihn töten. Meint ihr, es wäre mir leicht gefallen zu behaupten, er wäre tot? Jedes Mal, wenn das über meine Lippen kam, hat es mir einen Stich ins Herz gebohrt und ich musste mich zusammenreißen, damit mir die Tränen nicht in die Augen stiegen. So was Schreckliches über einen alles geliebten Menschen zu behaupten, brach mir fast das Herz. Aber eben weil ich ihn so liebe, hatte ich keine andere Wahl und musste meine wahren Gefühle verbergen. Ich konnte nicht riskieren, dass er Schaden nimmt. Und ich hoffe inständig, dass nach dem heutigen Abend nicht das eintreten wird, was ich zu verhindern suchte. Aber ich bin auch froh, denn gleich morgen werde ich ihn besuchen und dann kann ich ihn endlich wieder umarmen. Ich danke euch. Tja, mehr konnte ich in diesem Moment nicht aufbieten. Mit gesenktem Kopf und eine Träne aus den Augenwinkeln wischend, reihte ich mich wieder in die Reihen der Bewerber ein. Curtis und der Moderator wirkten sogar etwas gerührt. Zumindest gingen sie nicht weiter darauf ein. Josefa warf mir einen etwas gequält wirkenden, aufmunternden Blick zu. Sie wusste so gut wie ich, dass meine Erwiderung trotz der Emotionalität etwas dünn war. Zum Glück lief die Abstimmung schon seit dem Beginn der Sendung und da ich mir kaum vorstellen konnte, dass bisher jemand für Sergius gestimmt hatte, hoffte ich, dass es für mich noch reichen könnte. Sanft surrend schloss ich meine Wohnungstür hinter mir. Ich stand für einen Moment im Flur und atmete tief durch. Mein Körper war so schwer, ich fühlte mich wie ein Elefant, wie bei 6G. Ich konnte kaum die Füße heben. Ich schälte mich langsam aus dem Skafander, warf ihn in die Ecke und buxierte mich unter die Dusche. Endlos ließ ich das heiße Wasser über meinen Rücken prasseln, ehe ich mich wie ferngesteuert triefend nass und nackt in die Küche schleppte, mit letzter Kraft die Kühlschranktür aufriss und eine Flasche Wodka-Milch in einem Zug leerte. Die Blockade löste sich. Ich ging ins Wohnzimmer, stellte die Wände auf Schallschutz, ballte meine Fäuste, legte den Kopf in den Nacken und schrie. Ich schrie mir die Seele aus dem Leib. Ich schrie, bis mir der Speichel aus den Mundwinkeln tropfte und mir die Tränen in die Augen stiegen. Ich schrie, bis ich erschöpft zusammensank und mich auf den Teppich rollte. Und endlich löste sich der Druck in meiner Brust. Endlich konnte ich wieder frei atmen. Ich hatte es geschafft. Ich gehörte zur Crew. Ich würde zu den Sternen fliegen. Aber es war knapp gewesen. Sehr knapp. Wie immer bei solchen Sendungen wurde die Entscheidung endlos in die Länge gezogen. Quälend langsam hatte sich die Grafik mit den beiden Balken aufgebaut. Wie zu erwarten war mein Balken zunächst weit nach vorne geprescht, während der von Sergius ganz nah am Nullpunkt verharrte. Als dann die Ergebnisse aus dem zweiten Teil der Sendung nach meiner Rede angezeigt wurden, war mein Balken wie festzementiert, während der von Sergius blitzschnell aufholte. Es war unprofessionell, aber ich musste für einen Augenblick die Augen schließen. Ich konnte es kaum ertragen. Sergius' Balken wuchs und wuchs und hatte meinen fast erreicht, als er plötzlich stockte. Ich griff mir an den Hals, starrte wie gebannt auf das Display und es dauerte ein paar Sekunden, bis ich begriff, dass er nicht weiter wachsen würde. Er war stehen geblieben, bei 49,2%. Sergius schien es leicht zu nehmen. Er trat gleich auf mich zu und gratulierte mir lächelnd. Aber als er mir ganz nahe war, entgleisten für einige Sekundenbruchteile seine Gesichtszüge und er sah mich mit einem Blick an, den ich wohl nie vergessen werde. Und natürlich, ich verstand diesen Blick. Auch er hatte sich jahrelang gequält, hatte alles gegeben, hatte alles für seinen Traum geopfert. Und auch wenn es den Eindruck gemacht hatte, dass ihm alles leichter fiel, wusste ich, was er durchgemacht hatte. Und wie er sich nun fühlen musste, nun, da er mit leeren Händen dastand. Ich fühlte in diesem Moment gar nichts. Keinen Stolz darauf, dass ich mich doch durchgebissen hatte. Kein inneres Schulterklopfen für meine Cleverness. Nichts fühlte ich. Absolut gar nichts.
»Was hat dein Vater gesagt, als du ihn am nächsten Tag besucht hast?«
Josefa und ich hangelten uns durch den Frachtraum. Wir waren auf der Suche nach einem Ersatz für den Luftfilter im Modul 3. Die CO2-Konzentration lag dort etwas oberhalb der Toleranzschwelle. Noch herrschte Schwerelosigkeit. Die Rotation des Raumschiffes würde erst in 2 Tagen ihre volle Wirkung zeigen und eine künstliche Gravitation erzeugen. Die Schwerelosigkeit, dieses Gefühl des ständigen Fallens, machte mir wie immer schwer zu schaffen, obwohl ich natürlich eigentlich daran gewöhnt sein sollte. Jeder hatte so seine eigenen Schwachpunkte. »Nichts Besonderes«, sagte ich. »Er hat mir Glück gewünscht.« Ich wollte nicht darüber reden. Vor allen Dingen wollte ich nicht mit ihr darüber reden. Seit unserem Abflug, seit 3 Wochen, wich mir Josefa nicht von der Seite. Ich wusste, dass ich ihr dankbar sein musste, aber sie ging mir ganz schön auf die Nerven. Tatsächlich hatte mich das Treffen mit meinem Vater ziemlich deprimiert. Es war ein hartes Stück Arbeit gewesen, die Journalisten aus dem kleinen Zimmer des Pflegeheims zu verbannen. Mein Vater hatte die ganze Aufregung überhaupt nicht verstanden. Er saß auf seinem Bett, starrte die Wand an und gab mit keiner Regung einen Hinweis darauf,
dass er mich überhaupt erkannte. Als wir endlich allein waren, erzählte ich ihm alles, haarklein und von Anfang an. Ich konnte gar nicht mehr aufhören zu reden, vielleicht weil ich die Stille zwischen uns nicht ertragen konnte. Mein Leben lang hatte er zu allen seinen Senf dazu getan. Alles, was ich tat, wurde kommentiert. Zu jeder Situation hatte er einen passenden Spruch. Zu allem, was passierte, hatte er eine Meinung. Er war ein Nachrichtenjunkie gewesen, hatte den größten Teil seiner Freizeit mit der Erfassung des Weltgeschehens verbracht. Es gab nichts, was ihn nicht interessiert hätte. Als vor 30 Jahren die ersten Planungen für die Expedition bekannt gegeben wurden, ich war gerade erst 8 Jahre alt, war er sofort Feuer und Flamme, verschlang alles, was darüber in Erfahrung zu bringen war, und beneidete die Menschen, die auf die große Reise gehen würden, verfluchte seine frühe Geburt. Und nun saß ich hier, sein einziger Sohn, und ich war einer dieser Menschen, und ich konnte es ihm nicht einmal sagen. Er starrte reglos auf die Wand. Mit Tränen in den Augen stand ich auf, zertrat wie zufällig die kleine Abhörwanze, die die Journalisten in diesem Moment unter den Türschlitz schoben, aktivierte den Schallschutz, über den die Zimmer glücklicherweise verfügten, packte ihn an den Schultern, rüttelte ihn und schrie ihn an. Was ich schrie, weiß ich nicht mehr. Ich wollte ihn beschimpfen, wollte ihn herausreißen aus seiner Katatonie. Und da endlich sah er mich an und sagte sein einziges Wort an diesem Tag. Er sagte: »Gurke?« Ich ließ ihn los und setzte mich wieder auf meinen Hocker. Er strich sich sein Hemd wieder zurecht, zog sich die Ärmel wieder halb über seine Hände und starrte wieder die Wand an. »Gurke.« Ich legte ihm ein letztes Mal die Hand auf die Schulter und verließ das Zimmer. Ich wusste, dass ich ihn nie wiedersehen würde. »Man kann nicht alles haben.« Auch das hatte er oft gesagt. Mein Irrkomm brummte. Ich hasste dieses Implantat. Angeblich verfügte es über keine Abhörfunktion, aber da war ich mir nicht so sicher. Es war natürlich Torben. Er war der operative Koordinator, regelte die Abläufe der Operation, war also de facto der Kommandant des Schiffes. »Wo bleibt ihr so lange?« blaffte er. »Hört auf zu knutschen und kommt in die Gänge. Die CO2-Konzentration ist wieder um 2,8% gestiegen. Ihr habt da noch die ganze Nacht Zeit. Wenn ihr weiter so bummelt, muss ich euch auseinandersetzen.« Das sollte wohl witzig sein. Er war einfach ein Scherzkeks. So etwas kommt bei den meisten Zuschauern auch gut an. Nach dem Abflug konnte Josefa ihren Mund natürlich nicht halten und hat unser Verhältnis schnell ausgeplaudert. Nachdem wir den Luftfilter endlich gefunden hatten und mit ihm in die Zentrale zurückkehrten, herrschte dort eine seltsame Stimmung. Normalerweise plappern sie alle wie wild durcheinander, schließlich war gerade Mittagspause, aber nun waren sie alle still, in ihre Monitore vertieft. Torben verschob hektisch Zahlenkolonnen auf seinem Display und schaute nicht einmal auf, als wir hineinschwebten. Ich räusperte mich. »Wir haben den Filter, Torben. Soll ich ihn einbauen oder willst du das lieber machen?« Er schaute mich verwirrt an. »Was? Was hast du gesagt?« »Der Filter, soll ich ihn...« »Scheiß auf den Filter«, sagte er verzweifelt. »Wir haben den Kontakt zur zweiten Sonde verloren.« Ich schaute auf den Hauptmonitor. Er hatte recht. Das Positionssignal der Sonde, das uns in den letzten 3 Wochen stets begleitet hatte, war erloschen. Dort, wo es vor einer Stunde noch gesehen hatte, war nun alles schwarz. Das war eine ernste Sache. Die Sonde war uns vor 28 Jahren vorausgeschickt worden und hatte bisher ungefähr 4,1 Lichtjahre zurückgelegt, befand sich also fast schon im Einzugsbereich von Proxima Centauri. Da sie nur eine Masse von 467 Gramm hatte, war es gelungen, sie auf fast ein Sechstel der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Sie war unser Ankerpunkt für den zweiten Raumsprung. Torben wischte sein Display weg und drehte sich zu uns um. Er fuhr sich mit der linken Hand durch seine Haarstoppeln und atmete tief durch. Sein Gesicht war aschfahl. Ihm war sicherlich nicht mehr nach Scherzen zumute. »Okay, Leute, ich habe nochmal alles durchgerechnet. Wir haben jetzt 3 Möglichkeiten. Und wir haben ungefähr 1 Stunde Zeit, um uns zu entscheiden. Entweder führen wir den ersten Raumsprung sofort durch und direkt danach den zweiten, in der Hoffnung, dass der Quantencomputer die Position der zweiten Sonde aus den bisherigen Flugdaten berechnen kann. Torben machte eine Pause, damit wir kurz darüber nachdenken konnten. Das war natürlich ein riskantes Manöver. Normalerweise hätten wir den ersten Raumsprung erst in 2 Monaten durchgeführt, nachdem wir Jupiter passiert und durch seine Gravitationswirkung zusätzlichen Schwung geholt hätten. Das war aber nicht das Hauptproblem. Das ließ sich durch einen leicht erhöhten Schub und einen etwas höheren Treibstoffverbrauch kompensieren. Wir hatten eine Notreserve. Das eigentliche Problem war die genaue Anpeilung der zweiten Sonde. Würde die Sonde in der Zeit auch nur eine kleinste Flugkorrektur ausführen, vielleicht um einen Meteoriten auszuweichen, wäre es unmöglich, ihre genaue Position zu bestimmen. Und wir brauchten die exakte Lage der Sonde, um den Tunnel, die Wurmlochauskleidung, aus negativer Energie auszurichten. Oder, fuhr Torben fort, wir verzichten auf den zweiten Raumsprung.
Das geht doch nicht, sagte Miriam, die Astrophysikerin und Exobiologin. Die erste Sonde befindet sich in den Randbereichen der Oortschen Wolke. Von dort sind es noch fast 3 Lichtjahre bis zu Proxima.
Das stimmte. Die erste Sonde, die vor etwa 9 Jahren losgeschickt wurde, eigentlich müsste sie also als zweite Sonde bezeichnet werden, befand sich etwa 99.450 astronomische Einheiten von uns entfernt und schickte sich gerade erst an, das Sonnensystem zu verlassen.
»Wir haben doch die Hibernatoren«, mischte sich Mehmet, der zweite Pilot, ein.
»Die sind für den Notfall«, sagte Curtis.
Tja, auch er hatte es geschafft, trotz seiner Denunziation. Aber auch bei ihm war es knapp gewesen.
»Die bisherigen Tests waren positiv«, sagte Mehmet. »Eine Ausfallquote von 0,8%.
»Die längsten Tests liefen über 30 Jahre«, blaffte Curtis ihn an. »Hier geht es um mindestens, hilf mir mal, Miriam.«
Miriam schaute auf ihr Display.
»Moment, ich hatte das schon mal berechnet. 2245 Jahre, den fehlenden Gravitationsschub von Jupiter mit einbezogen. Das ergäbe bei einer Ausfallquote von 0,8% alle 30 Jahre eine Ausfallquote von, 59,8%.
3 bis 4 von uns wären tot, sagte Josepha.
Das sind ja tolle Aussichten, sagte Curtis.
Damit kämen wir automatisch zur dritten Möglichkeit, sagte Torben. Mehmet hob eine Augenbraue.
Abbruch?
Torben nickte. Alle schauten betröppelt zu Boden, was umso merkwürdiger aussah, als dass ja alle irgendwie wild verteilt im Raum schwebten und sich niemand richtig sicher war, wo sich der Boden befand. Ich hätte das normalerweise vielleicht sogar lustig gefunden, aber mir war absolut nicht zum Lachen zumute.
»Wie stehen die Chancen bei der ersten Möglichkeit?«, fragte ich.
»Ich habe das eben durch den Quantencomputer gejagt«, sagte Miriam. »Der Detektor, der mit der zweiten Sonde quantenverschränkt ist, ändert routinemäßig alle 4,8 Sekunden den Quantenzustand. Die Sonde ändert ihn alle 3,6 Sekunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass unser Detektor defekt ist, liegt bei 0,0024%, die eines Defektes bei der Sonde bei 6,467%. Die Wahrscheinlichkeit einer Zerstörung der Sonde durch äußere Einwirkung liegt bei 2,67%. Aufgrund der unsicheren Daten schätzt der Computer die Erfolgswahrscheinlichkeit des zweiten Sprungs auf 43,56 plus minus 3 bis 4%.
»Moment«, sagte Curtis, »kann ich das mal kurz zusammenfassen? Wenn wir beide Sprünge versuchen, liegt die Erfolgswahrscheinlichkeit bei ca. 43,56%. Verzichten wir auf den zweiten Sprung und gehen in den Kälteschlaf, liegt unsere Überlebenswahrscheinlichkeit bei 40,2%. Und ansonsten bleibt uns nur der Abbruch.«
»So sieht's aus«, sagte Torben bitter.
»Was gibt die Direktive für so einen Fall vor?«, fragte ich.
»Das kannst du dir denken«, sagte Torben. »Die Unversehrtheit der Besatzung steht an erster Stelle.«
Also Abbruch, sagte Mehmet. Torben nickte kraftlos. Er rieb sich die Augen, er wirkte müde. Auch ich war müde. Nicht körperlich müde, im Weltall schlaf ich trotz meiner Abneigung gegen die Schwerelosigkeit eigentlich ganz gut. Ich fühlte mich eher wie Sisyphos nach einem typischen Arbeitstag. Wieder drohte mein Traum zu zerplatzen. Aber wieder raffte ich mich auf. Fieberhaft suchte ich nach einem Ausweg. Wie ließen sich unsere Chancen verbessern? Wir brauchten Zeit, um nachzudenken, und die hatten wir einfach nicht, wenn wir beide Sprünge durchführen wollen. Aber das erschien mir zu gewagt. 43,56% ist einfach keine gute Quote. Andererseits erschien die Vorstellung, über 2000 Jahre im Kälteschlaf zu verbringen, den anderen als unheimlich. Wie auch immer, ich musste Zeit gewinnen und erstmal den Abbruch verhindern. »Ich sage nicht, wir sollten es versuchen«, sagte ich. »Ich sage, wir müssen es versuchen.« Glaubt ihr im Ernst, dass wir noch einmal so eine Chance bekommen? Bei den jetzigen Problemen auf der Erde bezweifle ich, dass die Menschheit sich überhaupt noch einmal zu einer solchen Expedition aufraffen kann. Und selbst wenn, dann nicht mit uns. Die Vorbereitung würde noch einmal 30 Jahre dauern. Ich sage, wir müssen es versuchen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit noch viel geringer wäre. Was wollt ihr? Wollt ihr den Schwanz einziehen, zurück nach Hause und dann in irgendeinem Büro versauern? Wollt ihr dann alle halbe Stunde aus dem Fenster sehen und euch seufzend fragen, ach, hätte ich doch damals? Wollt ihr euren Enkeln den Sternenhimmel zeigen, auf Alpha Centauri deuten und ihnen mit gebrochener Stimme erklären, seht mal, da wäre eure Opa oder eure Oma fast gewesen. Wollt ihr... Curtis, wer sonst, unterbrach mich.
Bei diesen geringen Chancen ist es fraglich, ob wir jemals Enkel haben werden.
»Sehr viele Leute haben Enkel«, fuhr ich unberührt fort. »Das ist nichts Besonderes. Die Erde quillt über vor Enkeln. Wenn es unser Ziel gewesen wäre, möglichst Enkel zu bekommen, wären wir wohl alle nicht hier, oder? Aber sehr wenige Leute haben die Chance, die wir jetzt haben, den Sprung zu einem anderen Stern zu schaffen. Und ich habe mir nicht 9 Jahre den Arsch aufgerissen, um jetzt nach Hause zu fahren, jetzt, wo es ein bisschen schwierig wird.«
»Ein bisschen schwierig«, Curtis schnaufte verächtlich.
»Wir stimmen ab«, sagte Torben bestimmt. »Wer für Abbruch ist, soll die Hand heben. Bei Gleichstand entscheide ich.«
»Kein sehr eindeutiges Zeichen, wo wir hier alle durch die Gegend schweben«, gab Mehmet zu bedenken.
»Na gut«, sagte Torben. »Also, wer für den Abbruch ist, soll seinen linken Handschuh ausziehen.« Ohne zu zögern legte Curtis seine abgenagten Fingernägel frei. Die anderen überlegten länger. Ich verschränkte demonstrativ meine Arme. Josefa tat es mir fast augenblicklich gleich. Mehmet schüttelte den Kopf und warf seinen Handschuh in die Runde. Miriam sah mich an, senkte dann die Augen und zog seufzend ihren Handschuh aus. Nun kam es auf Torben an. Alle Augen ruhten auf ihn. Betont langsam nestelte seine rechte Hand an dem Verschluss seines linken Handschuhs. Er öffnete ihn, sah in die Runde, grinste und schloss ihn dann wieder.
»Scheiß drauf«, sagte er. »Hunde, wollt ihr ewig leben?«
»Boris hat recht, so eine Chance kommt nie wieder.«
Scheiße, er war ein Poser, dieser Torben, aber er hatte Eier. Irgendwie mochte ich ihn. Tja, das war mal wieder knapp.
»So, nun aber hopp«, sagte Torben. »Handlungsdirektive 7G.« Wir waren in unseren Abläufen so trainiert, dass niemand auch nur darüber nachdenken musste, was jetzt zu tun war. 7G hieß Vorbereitung des Raumsprungs und jeder eilte an seinen Platz. Auch ich wusste, was ich jetzt zu tun hatte. Trotz aller Vorbereitung und Routine gab es doch einen kurzen Moment der Verwirrung durch die augenblicklich einsetzenden Positionsverlagerungen der Besatzungsmitglieder. Niemandem fiel auf, dass ich um eine Winzigkeit von meinem Weg abwich. Er führte mich etwas näher als sonst an den Quantencomputer vorbei. Dieser befand sich auf einer kleinen Säule neben dem Hauptmonitor. Da er bis auf einige Tausendstel Grad über den absoluten Nullpunkt heruntergekühlt war, markierte eine Sphäre, die mit gefärbtem Wasserstoff markiert war, den Mindestabstand, den jedes Besatzungsmitglied einhalten musste. Niemand würde auf die Idee kommen, dass jemand willentlich diese Distanz überwinden würde. Ich tat es auch nur ganz kurz, nur für einen winzigen Moment hielt ich meinen circa 37 Grad warmen Fuß an die eiskalte Säule. Aber so kurz dieser Moment auch war, er würde für einen plötzlichen Temperaturanstieg von einigen Hundertstel Grad sorgen und den Rechner aus dem Takt bringen. Josefa kroch auf meine Pritsche. Heute hatte ich nichts dagegen, meine Nase war schon wieder zu. Wahrscheinlich Weltraumallergie, hatte Josefa mal gesagt. Manchmal konnte sie richtig witzig sein. Und ich mochte sie wirklich mittlerweile. Sie war eine angenehme Gesprächspartnerin. Sie war seit dem Abflug viel ruhiger geworden. Ab und zu hielt sie jetzt sogar mal für einige Minuten den Mund. Das Problem war ihr Geruch. Sie hatte etwas leicht Säuerliches, fast schon Bitteres. Aber auch bei einer intakten Nase hätte ich sie heute wohl kaum abweisen können. Schließlich war es unser letzter Abend vor dem Kälteschlaf. Zum Glück hatte die leicht erhöhte Beschleunigung mittlerweile eine künstliche Gravitation erzeugt. Sex in der Schwerelosigkeit hat etwas Krampfiges. Es war heftiger als sonst. Ihre Umklammerung war kräftiger. Sie zerkratzte mir fast den Rücken. Sie sah mich kaum an, schloss immer wieder die Augen, arbeitete sich ab und vergrub sich danach erschöpft in meine Armbeuge. Es dauerte eine Zeit lang, bis ich begriff, was mit ihr los war. »Hast du Angst?«, fragte ich. »Natürlich, du nicht?« »Aber warum? Die Chancen sind noch enorm gestiegen.« »Das waren sie wirklich. Beim ersten Sprung gab es Verzögerungen. Das Wurmloch flackerte. Torben vermutete, dass der Rechner sich verrechnet hatte, obwohl das kaum vorstellbar war. Tja, mein Fuß hatte ganze Arbeit geleistet. Er tat mir zwar immer noch ein bisschen weh, aber es hatte sich gelohnt.« Auf jeden Fall wurde nicht genügend negative Energie hergestellt. Erst beim vierten Anlauf hatten wir gesicherte Daten und Torben gab sein Okay. So ein Raumsprung ist unbeschreiblich. Es passiert nämlich eigentlich nichts. Es war, als ob wir unseren Flug ganz normal fortgesetzt hatten und dennoch hatten wir in 3 Minuten annähernd 100.000 astronomische Einheiten zurückgelegt. Ich hatte gebannt den Hauptschirm betrachtet. Fast hätte ich erwartet, dass die Sterne wie bei Star Trek zu gelben Schlieren werden, was natürlich Quatsch ist, denn der Schirm bleibt schwarz. Und als die Sterne wieder auftauchten, befanden wir uns plötzlich am Rand der Oortschen Wolke, am äußersten Ende des Sonnensystems. Aber es war klar, dass wir den zweiten Sprung nicht mehr durchführen konnten. Es war zu viel Zeit vergangen. Der Computer konnte keine gesicherten Vorschläge für den Standort der zweiten Sonde vortragen. So blieb nur die Hibernation, der Kälteschlaf, mit der besagten Erfolgswahrscheinlichkeit von 41,2%. Aber immerhin hatten wir nun Zeit, um in Ruhe zu überlegen. Ich zerbrach mir den Kopf. Torben durchforstete noch einmal die Direktiven, aber erst Miriam kam auf die geniale Idee. Sie schlug vor, die erste Sonde vorauszuschicken und als Ankerpunkt für den zweiten Sprung zu benutzen. Allerdings war diese nicht dafür konzipiert worden, Proxima zu erreichen und hatte schon seit längerem ihren Schub eingestellt. Dennoch würde sich die Hibernationszeit, also die Zeit im Kälteschlaf, von 2245 auf 80 Jahre verringern und die Ausfallquote reduzierte sich dadurch von 58,8 auf 2,6%.
2,6%, murmelte Josefa. Das klingt gut. Theoretisch. Naja, wird schon klappen.
Was meinst du damit theoretisch? Ich war wieder hellwach.
Weiß gar nicht, ob ich dir das erzählen soll. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so einen Satz mal aus ihrem Mund hören würde.
Nun mach schon.
Ich habe neulich ein Gespräch mit Miriam und Torben mitgekriegt. Miriam kennt sich ein bisschen aus mit der Entwicklung der Kryotechnik. Sie behauptete, dass einige Kryoniker davon abgeraten hätten, die Hibernatoren beim jetzigen Stand der Forschung länger als 50 Jahre einzusetzen. Die Apparate seien einfach noch nicht ausgereift. Die Ausfallquote könnte wohl durchaus sehr schnell auf 20% steigen.
Und wieso hat Torben uns darüber nicht informiert?
Keine Ahnung. Wahrscheinlich will er uns nicht beunruhigen. Wir haben ja auch keine Alternative. Wahrscheinlich wäre es am vernünftigsten, bereits nach 50 Jahren wieder aufzuwachen. Aber wer würde es ertragen, 30 Jahre bei vollem Bewusstsein tatenlos in einem Raumschiff abzuhängen?
Tja, wer würde das ertragen? Nur jemand mit einem besonders starken Willen.
Am unangenehmsten sind die Träume. Sie werden immer intensiver. Besonders seit ich den Schlafmittelvorrat aufgebraucht habe. Ich träume oft von meinem Vater. Er spricht oft mit mir, das heißt, er bewegt seinen Mund.
Immer wieder sitzt er auf diesem Bett im Pflegeheim und bewegt seinen Mund. Aber ich kann nicht verstehen, was er sagt. Es ist, als hätte jemand den Ton heruntergedreht. Aber es gibt auch die Wachphasen und die Zwischenphasen, wenn man nicht mehr lesen kann, wenn die Buchstaben vor dem Auge verschwimmen und man in einem Dämmerzustand abgleitet und einen nichts davon abhält, weil man genau weiß, dass an diesem Tag absolut nichts mehr passieren wird und auch am darauffolgenden nicht und auch nicht in den nächsten Wochen, im nächsten Monat oder im nächsten Jahr. Dieser Dämmerzustand ist gar nicht mal so unangenehm. Natürlich gibt es irgendwann im Laufe der Jahre kaum einen Aspekt meines bisherigen Lebens, den ich nicht schon hunderte Male durchdacht habe. Erinnerungen spulen sich wie in einer endlosen Wiederholungsschleife ab. Bilder, die sich durch das wiederholte Abspulen immer tiefer in mein Gedächtnis bohren. Mein Vater am Küchentisch, ungeduldig, fahrig gibt er mir Nachhilfe in Mathematik. Sein enttäuschtes Gesicht, sein Kopfschütteln. Und dann schließlich ein Anflug eines stolzen Lächelns, als ich mich nach endlosen Sitzungen endlich durchgebissen habe. Von da an hat er mich mit anderen Augen angesehen, hat mich als vollwertigen Menschen akzeptiert, hat sogar die Wahrscheinlichkeit für die Erfüllung meines Traumes um eine Größenordnung nach oben korrigiert. Dieses Lächeln ist eine schöne Erinnerung, aber es gibt natürlich auch die weniger schönen, auch die zementieren sich. Der Bungee-Sprung mit verbundenen Augen während der Ausbildung, die Trainingseinheiten im Schwimmbecken, morgens um 5, auf nüchternem Magen, die Zentrifuge. Immer wieder versuche ich an andere Dinge zu denken, versuche mir unsere Ankunft im Proxima-System vorzustellen, versuche mir vorzustellen, was uns auf Proxima B erwarten könnte. Aber diese Gedanken versanden, es gibt einfach zu wenig Informationen. Aufgrund der Sauerstoffanreicherung in der Atmosphäre ist dort Leben sehr wahrscheinlich. Aber befindet sich dieses Leben im bakteriologischen Stadium oder handelt es sich um Mehrzeller? Von der Erde aus war das unmöglich zu bestimmen. Mein Gott, natürlich frage ich mich manchmal, ob ich nicht einen Fehler gemacht hatte. Ich denke oft an diese Nacht zurück, die Nacht vor unserer Einfrierung. Josefa war bald eingeschlummert, aber ich lag stundenlang wach. Die mögliche Ausfallquote von 20% ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Einer, womöglich auch zwei von uns, würden dann nicht wieder aufwachen und ich hatte auf keinen Fall vor, dazuzugehören. Ich hörte die Stimme meines Vaters, wie sie mir mit erhobenen Zeigefinger in der Küche erklärte, sei vorsichtig, die Vorsichtigen überleben. Schließlich hatte ich mich aus meiner Liege geschält und die nächsten 3 Stunden damit verbracht, meinen Hibernator umzuprogrammieren, den Reaktivierungszeitpunkt um 30 Jahre vorzuverlegen und den Hauptcomputer davon zu überzeugen, keinen Alarm zu schlagen. Tja, 30 Jahre, die können etwas lang werden, schon klar. Aber ich hatte mein Ziel vor Augen und ich würde auf jeden Fall nicht zu denen gehören, die Proxima B nur als Leiche erreichen. Ich versuche, meinen Körper in Schuss zu halten. Trainiere stundenlang, kämpfe an gegen die Langeweile, gegen das immer gleiche Bild auf dem Hauptmonitor, wo die Sterne wie festgenagelt scheinen, weil dieses Schiff sich einfach viel zu langsam durch die unendliche Weite pflügt. Zahlen. Zahlen sind das Einzige, was uns Menschen Halt gibt. Nur Zahlen können unseren wirren Geist ordnen. Aber Zahlen sind auch grausam. 40 Billionen Kilometer sind grausam. Vor allen Dingen, wenn man in 10 Jahren davon gerade einmal 0,03% zurückgelegt hat. Ich starre auf die summenden Hibernatoren. Dort liegen sie, die anderen, und schlafen friedlich. Einer von ihnen wird wahrscheinlich nie wieder aufwachen. Ich versuche, mich an ihre Gesichter zu erinnern, aber es gelingt mir nicht immer. Ich löse mich langsam auf. Die Erinnerungen lösen sich auf. Sie sind immer noch präsent, aber sie haben keine Bedeutung mehr. Die Gesichter lösen sich auf. Sie werden zu zusammenhangslosen Nasen und Mündern, Haaren und Augenhöhlen. Ich kann sie nicht mehr zusammenfügen. Ich bewege mich kaum noch. Wenn ich die Augen schließe, glaube ich fast zu spüren, wie sich meine Muskeln zurückbilden. Das Wesen von Proxima B heißt Proxy, wie sonst. Proxy zeigt mir seinen Planeten. Eine Welt der ewigen Dämmerung, schließlich ist Proxima Centauri ein roter Zwerg. Proxy ist auch ein Zwerg, ein roter. Warum auch nicht? Proxy lacht über unsere Physik.
Natürlich sind sie dort schon viel weiter und weiser. Aber auch dort weiß man Heldenmut und Cleverness zu schätzen. Er schlägt mir mit seiner Tentakel auf die Schulter. Er hält mich wegen meines Alters für den Anführer. Schließlich bin ich 30 Jahre älter als die anderen. Aber das hat keine Bedeutung. Zeit hat dort keine Bedeutung. Dort hat man gelernt, sich frei in der Zeit zu bewegen. Nach vorne und nach hinten. Der Zeitfall ist nur eine Illusion. Das hat man dort begriffen. Und auch alles andere. Und so ganz nebenbei erklärt mir Proxy auch noch den Sinn des Lebens. Ich höre aber nicht richtig hin, weil ich schon begriffen habe, dass so etwas nicht wichtig ist. Nichts ist wichtig. Stimmt, sagt Proxy und grinst. Ich muss durchhalten. Ich schaff das schon. Komischerweise wache ich manchmal auf und weiß nicht, wo ich bin. Und manchmal dauert es ziemlich lange, bis es mir wieder einfällt. Ich erwache wie aus einer langen Trance. Ich versuche, mich zu erinnern, was ich in den letzten Tagen gemacht habe. Aber da ist nichts, nur ein schwarzes Loch. Die schwarzen Löcher werden immer größer. Proxy, du weißt doch alles. Warum vergesse ich so viel in der letzten Zeit? Naja, sagt Proxy. Was hast du erwartet? Du bist jetzt älter als dein Vater, als du ihn das letzte Mal im Pflegeheim gesehen hast. Das heißt, wir sind bald da? Ich habe es fast geschafft? Ja, du hast es fast geschafft.